Einen schönen Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Erstmal wollte ich sagen, der gute Bob Dylan, den Sie vorher gespielt haben, sehr schön. Der alte Mann zeigt nochmal allen, wo es lang geht mit seiner neuen Platte.
Ja, das ist unglaublich.
So, jetzt kommen wir zum Wochenende. ich hatte eigentlich ein sehr angenehmes Wochenende mit einer Vernissage und einer kleinen Ausstellung in Niedergrundstedt bei Weimar.
Ja, Sie haben ja die Gelegenheit genutzt, auch aus Ihrem neuen Buch zu lesen. Gab es da Reaktionen und wie war das für Sie? Es ist ja nun das erste Mal, dass Sie als Autor auftreten und auch lesen. Ist das ungewohnt?
Naja, ich muss mich erstmal rantasten an die ganze Geschichte. Es ist eine ganz andere Rolle. Als Journalist fragt man eher, kritisiert, fasst zusammen, bewertet, macht sich an Urteile abgeben zu können. Als Autor sitzt man ganz klein und sagt, ja, jetzt versuche ich mal zu schauen, wie die Zuschauer reagieren. Also ich hatte schon das Gefühl, es war ein sehr sachkundiges und nachdenkliches Publikum, was natürlich zu seiner Vernissage kommt. Und mein Eindruck, zumindest die Reaktion danach, waren so, dass die meisten sehr interessiert waren an den Schicksalen, Geschichten so aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Ein bisschen in die DDR-Zeit geht das ja.
Also eine schöne Vorablesung, eine schöne Ausstellungseröffnung. Sagen Sie vielleicht nochmal, wo Ihre Collagen zu sehen sind?
In Niedergrundstedt, das ist ein Ortsteil von Weimar. Früher war es natürlich ein selbstständiges Dorf. Wenn Sie von Nora kommen, nach Weimar fahren, rechts oben am Hang liegt es. Also eigentlich nicht zu verfehlen. Es ist auch eine schöne Gegend, da ist auch der Feininger früher mit dem Fahrrad vorbeigefahren von Niedergrundstedt, von der Kirche, eine sehr, sehr schöne Kirche. Also wenn man da ist, muss man auch unbedingt in die Kirche reinschauen, also eine wunderschöne Barockkirche. Da hat der Feininger 4 Bilder gemalt davon allein.
Sie haben auch
Collagen? Und ich habe natürlich auch ein paar Bilder in der Schule hängen, in der ehemaligen.
Kommen wir mal zu, oder bleiben wir bei Ihrer Arbeit als Journalist. Sie hatten damals, haben damals sicher auch schon mit Suchmaschinen gearbeitet, mit Google und haben aber noch die klassische Art zu recherchieren gehabt. Wenn Sie heutzutage als Journalist recherchieren, dann ist natürlich Google ein wichtiges Handwerkszeug. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Bettina Wulff, also in die Suchmaschine eingeben, kommt als erstes als Suchangebot Prostituierte. Dagegen hat Frau Wulff geklagt, gegen Google, nicht nur gegen Google, auch gegen Günther Jauch. Ist das legitim, dass eine Person von offen Interesse, sowas versucht einzuschränken?
Naja, natürlich ist das legitim, solange nicht die Fakten auf den Tisch liegen und die meisten schlängeln sich ja drumherum und diejenigen, die es geschrieben haben, haben es ja auch größtenteils zurückgezogen. Es gibt diese Gerüchte und die sind sicherlich nicht ganz ohne, sagen wir, Rauch entstanden. Prostituierte ist ein ziemlich klares Wort, da würde ich sagen, da sind die Herrschaften ziemlich weit gegangen. Aber heutzutage, so wie die Gesellschaft organisiert ist, gibt es ja sehr unterschiedliche Formen des Zusammenlebens von Männern und Frauen und des Zusammengehens. Ich würde sagen, man muss aufpassen, dass man sich nicht jetzt praktisch in den Bereich der reinen Gerüchteküche begibt. Aber auf der anderen Seite erscheinen diese ganzen Geschichten im Augenblick um Frau Wulff so schön passend zu ihrem Buch, was sie geschrieben hat. Und man muss schon vermuten, dass die Auseinandersetzung, die öffentliche Auseinandersetzung, auch mit der PR-Maschine für das Buch zu tun hat.
Also möglicherweise ein sehr guter Marketing-Gag, da können Sie sich noch ein bisschen was von
abgucken. Ein guter Marketing-Gag würde ich mal sagen, also ich weiß nicht, ob Sie gerne als männliche Prostituierte im Rundfunk laufen würden. Ich glaube nicht, dass es wirklich gut ist, aber heutzutage wird ziemlich skrupellos Marketing betrieben und das heißt, also Hauptsache Aufregung, Hauptsache Aufmerksamkeit, ob das der Frau, der jungen Frau, die möglicherweise, sag ich jetzt mal, irgendwann in ihrem Leben auch etwas getan hat, was aus gutbürgerlicher Sicht nicht sozusagen die Vorzeigekarriere ist, aber was ja auch passieren kann. Denken Sie mal an den Paul McCartney, seine Frau hat Pornografie gemacht, also seine zweite natürlich, Softpornos aus irgendeiner Zeit, das kann alles dann irgendwann einen einholen, wenn man dann bekannt ist. Also insofern, ich bin da sehr nachsichtig und habe es nicht gerne, wenn Menschen gequält werden.
Mhm. Trotzdem nochmal, wie haben Sie es damals gehandhabt und wie sollten Journalisten das heutzutage handhaben mit den Persönlichkeitsrechten? Auf der einen Seite gibt es das Interesse, das öffentliche Interesse, auch Dinge zu erfahren. Journalisten müssen recherchieren, wie weit darf das denn gehen? Wo gibt es denn da Grenzen?
Naja, ich bin Anhänger einer soliden alten Schule. Ich sage, solange das mit der Sache, mit der sie sich befassen, nichts zu tun hat, dann ist das privat und man sollte da nicht, zumindest als seriöse und ernstzunehmende Zeitung, auch eine politische Zeitung, sich damit beschäftigen. Aber es gibt dann natürlich Bereiche, wo sich das Ganze vermischt. Denken Sie mal an Sarah Wagenknecht und La Fontaine. Da könnte man sagen, ja, dass die eine Lesung haben, das ist nun, sagen wir, ihre eigene Angelegenheit. Ja, solange sie nicht zusammen in einem Parteivorstand sitzen und die Politik einer Partei bestimmen. Das heißt, in dem Augenblick wird das Private dann plötzlich zum vom, sagen wir, politischen. Und da muss man zumindest offen darüber sprechen können. Ich glaube nicht, dass es fair wäre, wenn die Öffentlichkeit verlangt, dass Lafontaine und Sarah Wagenknecht kein Verhältnis miteinander haben. Aber es muss dann auch offen geklärt werden. Und man muss auch schauen, dass das, sage ich mal, bei Entscheidungen, wo das, sage ich mal, um die eigene Person geht, also auch eine bedacht wird bei der ganzen Sache. Mhm. Also es gibt diese Bereiche sehr wohl, wo Politik und Persönliches zusammengehen, aber es gibt auch solche, im Augenblick ist es, glaube ich, alles, was mit Wolf zusammenhängt, eine gewisse Art von Nachkarren, wenn nicht jetzt Amtsmissbrauch oder andere Dinge nachgewiesen werden.
Kommen wir mal zu einer Polizistin, die privat auch Kontakte zu Neonazis hatte und höchstwahrscheinlich Informationen weitergegeben hat, und dann ist das 3 Jahre lang verschwiegen worden. Die zuständigen Behörden haben das nicht an die Öffentlichkeit gebracht und hat sie sich, würde ich mal böse sagen, freigekauft und ist immer noch im Dienst. Ist das ein Skandal, ein erneuter Skandal um die NSU-Terrorzelle?
Ja, sicher. Wir merken ja, dass in diesem ganzen Bereich sehr dubios gearbeitet worden ist. Offensichtlich auch bei einem Teil der Leute, der Überblick nicht da war, und die, die Überblick hatten, haben versucht zu vertuschen. Also es zeigt einfach jetzt diese minutiöse Beschäftigung mit dem Thema, wie viele Fehler, wie viele Unsinnigkeiten auch in solchen Apparaten herrschen, von denen wir einfach ausgehen, dass sie funktionieren müssen. Natürlich, sage ich jetzt mal, können wir jetzt keine Gesinnungspolizei einsetzen, auch bei Polizisten nicht, aber wenn jemand dazu verpflichtet ist und vereidigt ist, möglicherweise Verfassung zu schützen und dann sich mit Leuten beschäftigt, die offensichtlich die Verfassung stürzen wollen, also dann ist das schon natürlich keine Privatsache mehr. Insofern ist es richtig, sich damit zu beschäftigen. Aber wir haben ja eine Situation des Vertuschens, und die geht ja bis in die Gegenwart hinein. Ich meine, wir beschäftigen uns sehr gut jetzt mit der Geschichte, aber dass in der Gegenwart vieles auch noch schief läuft und wir keine Lehren gezogen haben, das ist ja der eigentliche Skandal. Mhm.
Der Skandal ist ja auch, wie ich zumindest finde, ist, dass das Ministerium nicht das offenlegt. Das ist ja auch schwierig, weil dadurch möglicherweise ein Generalverdacht entsteht der Polizisten. Wenn Einzelfälle nicht aufgeklärt sind, dann kommt dann diese Pauschalverurteilung, ja, die Polizisten sind eh auf dem rechten Auge blind und die verraten alles weiter. Da muss doch eine gnadenlose Aufklärung her. Das scheint ja im Moment da kein Interesse zu sein.
Nein, das scheint kein Interesse zu sein. Und das Ganze kommt ja erst noch. Die ganzen Untersuchungsausschüsse wie heute, wo Herr Röber wieder geladen ist, wo es ja wieder überhaupt um die einfache Frage geht, wer hat den überhaupt eingestellt? Ja? Es findet sich ja niemand, obwohl niemand gestorben ist und alle Minister und alle Verantwortlichen da sind. Niemand, der sagt, ja, ich habe den befördert und ich habe den dahin geholt auf den Posten. Ja? Und der Mann erzählt lächerliche Geschichten aus der Kneipe, dass er einen Umschlag dort bekommen hat, mit der Ernennung. Das kann ja sogar im Leben so gewesen sein. Nur der Vorgang selbst ist ja ein hochpolitischer. Man hat ihn ja nicht zufällig dahin beordert, obwohl er offensichtlich ja mit dem Thema Verfassungsschutz nicht so viel zu tun hat. Nur wir beschäftigen uns ja jetzt mit diesen ganzen Sachen Wochen, Monate lang erst mit dem Vorfeld der NSU. Das heißt also, wir sind ja gar nicht bei den Ereignissen, als die abtauchen und was dann passiert. Dann werden ja erstmal die richtigen Pannen auch bekannt, wie die Polizei verfahren ist, und es wird sehr peinlich werden. Ich will jetzt nicht den einzelnen Polizisten für dumm erklären, die engagieren sich zum Teil, aber insgesamt in der Gesellschaft, also in der politischen Gesellschaft, war da schon eine Leichtfertigkeit im Umgang mit rechts da, und die ist heute noch nicht weg. Das heißt, immer noch ist man nicht konsequent genug. Man versteht immer noch nicht, dass, wenn so etwas hier in Erfurt passiert, wie das dem Land, wie der Stadt und uns allen schadet.
Mhm. Da kommen wir mal allgemein zum Thema Transparenz. Muss nicht ein Politiker und auch Behörden das verinnerlicht haben, dass sie für die Menschen da sind und deswegen auch das, was sie machen, eigentlich transparent zu machen haben? Da scheint mir eine Geheimniskrämerei-Mentalität da zu sein, die doch absolut nicht zeitgemäß ist, oder?
Naja, Herr Rose, wir beiden sind schon ganz schön naiv, aber wir wissen natürlich, dass Menschen ganz konkret handeln, dass sie falsche Entscheidungen treffen, Fehler machen, und zum Teil ist ja die Reaktion auch der Öffentlichkeit auf solche Sachen rigoros. Vor allem diejenigen, die selbst Fehler gemacht haben, schreien dann am lautesten über die anderen und urteilen am schnellsten. Das heißt, die Gesellschaft ist natürlich nicht sehr vollkommen, und insofern hat man Angst davor, und die politischen Konsequenzen daraus können ja auch ziemlich klar sein, dass du deinen Job verlierst, deinen Posten verlierst, wenn du politischer Beamter bist oder Politiker. Also das Ganze, diese Gemengelage zeigt uns ja sehr wohl, dass das, sage ich mal, wir uns zwar das wünschen können, und auch versuchen müssen, das durchzusetzen, aber es wird immer ein Abweichen vom Ideal geben.
Naja, das Abweichen vom Ideal, das ist ja nicht das Problem. Gibt's,
doch. Wir haben eine ideale Vorstellung vor der Gesellschaft, die ist auch richtig, aber der Alltag ist natürlich anders, und da werden auch kleine Schweinereien, die Leute begehen sich auch zum Teil, die da dann später empört reagieren.
Abschließend das Thema, was Sie gar nicht mögen, was ich eigentlich auch nicht mehr hören kann, das Thema Euro und der Euro-Raum.
Ich kann es hören und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, nur wir dürfen nicht mit unseren Vorurteilen da reingehen.
Die Vorurteile bestätigen Sie jetzt allerdings, dass die Deutschen immer wieder versucht haben, die Transfer- und Schuldenunion zu verhindern. Und jetzt hat ja Frau Merkel keinen Einfluss mehr. Herr Draghi sagt, okay, die EZB soll Anleihen kaufen, soll Staaten stützen und jetzt sagen die Kritiker, die Notenpresse wird angeworfen, wir werden Inflation kriegen und dazu gibt es eigentlich keine Alternative.
Also erstens muss das Verfassungsgericht die Woche entscheiden. Wir gehen mal davon aus, sie werden, sage ich mal, sehr salomonisch und weise das tun. Das heißt, die Rettungsaktionen, die da laufen, werden nicht gestoppt werden. Wenn das Verfassungsgericht, und davon gehe ich mal so aus, die sind in ihrem Urteil sehr besonnen und zum Teil sehr konservativ in der Auffassung über ihre Rechtsfragen Europa und Deutschland, das sagt, gehe ich mal davon aus, sind wir nicht in einer ganz so schlimmen Situation, wie Sie es gerade geschildert haben. Die Deutschen sind das Land mit Abstand, deswegen ist ja auch die Krise an uns bis jetzt relativ glimpflich vorbeigegangen. Das Land, was am meisten von Europa, von dem großen Markt profitiert. Das heißt, dass wir einen Teil dessen, was wir hier verdienen, auch zum Teil einsetzen müssen, damit Europa stabilisiert wird, ist eigentlich logisch.
Und eigentlich ist deswegen auch logisch,
dass darum, mit Ausnahme vielleicht der Schweiz, würden unsere Probleme gerne haben. Die Deutschen wollen natürlich ihr Portemonnaie nicht so ohne weiteres zücken und es gibt noch halt Diskussionen, ob das unter Merkel zu stark geschehen ist. Nein, die Beliebtheitswerte von Merkel zeigen, dass die meisten Menschen doch einverstanden sind mit dem, was sie tut.
Deswegen ist es auch logisch aus Ihrer Sicht, dass Frau Merkel die Griechen in dem Euro behalten will, weil ein Zusammenbrechen des Euros, Auseinanderbrechen für uns fatale Folgen hätte, also für die deutsche Wirtschaft?
Herr Rose, die Briten oder die Amerikaner sind weit verschuldeter als Spanien. Es läuft eine große Spekulation gegen den Euro, große Hedgefonds, die mit sehr, sehr viel Geld ausgestattet sind, virtuelles Geld, das sie durch Spekulation erworben haben. Sie haben es nicht erworben dadurch, dass ihnen jemand das gegeben hat, sondern sie haben spekuliert und haben das erfolgreich gemacht, haben Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen auf diese Art und Weise gehortet. Und sie wollen, dass es noch mehr wird. Und sie schauen, in Europa ist was zu holen, vor allem in Deutschland ist was zu holen, weil das Land noch sehr stabil ist. Aus diesem Grunde läuft dieser unwahrscheinlich harte Angriff auf den Euro. Man muss jetzt wirklich sagen, es ist eine Kriegserklärung. Im Prinzip werden Kriege heute nicht mehr mit Soldaten und Panzern geführt, sondern auf Finanzmärkten. Wir haben es selbst zugelassen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns erstmal verteidigen, was aus meiner Sicht sehr mangelhaft ist, ist man parallel diese Märkte austrocknet, sie reguliert. Das läuft zu wenig.
Sagt Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder.
Ich hoffe dann wieder mit netten Themen.
Tschüss.
Tschüss.